Tada.
Wie, so schnell geht das los, oder was? Du bist ja krass. Leute, habt ihr uns vermisst? Mariella, hast du mich vermisst?
Nee.
Gar nicht?
Nein, gar nicht.
Ich nach 800 Jahren
dich
nicht.
Jeden Tag, außer du bist auf irgendwelchen Festivals, dann nicht. Du musst es jetzt anmoderieren, Ingo. Du hast ja das eben so schön zurechtgelegt. Was, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, wer ist das? Okay, die weibliche Stimme klingt toll, da bleibe ich dran, aber was ist der Typ? Was will er?
Das fängt ja schon mal wieder ganz von ganz oben herab an. Das ist ja ekelhaft. Wunderschönen guten Abend, guten Tag. Hallo, herzlich willkommen zu Ghostbuster, einem Podcast von Geistern über Geister. Oder eben auch nicht. Wir nähern uns in der zweiten Staffel. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel übrigens. Wir nähern uns in der zweiten Staffel. War das so ein Knopf, den du bedient hast, oder war das wirklich aus deinem Mund gerade?
Das kam aus mir.
Das macht mir Angst. Um Angst geht es natürlich auch ein kleines bisschen, denn die Menschheit treibt die Frage um, gibt es Geister? Gibt es Geister? Gibt es Nebelerscheinungen? Gibt es andere Dimensionen und so weiter und so fort? Und
ja komm, Ingo, ist gut jetzt.
Ja, die liebe Mariella hat sich in der vergangenen Staffel For Those in the Know immer mal wieder auf die Suche nach Spinnen in der Yucca-Palme gemacht, nach...
Ich habe Geistergeschichten erzählt und alles, was im weitesten Sinne dazu gehört, wo zumindest irgendwer im Internet behauptet, dass das wirklich so passiert ist. Also mein Anspruch ist gering, das sieht man am... Nein, ich lasse den Gag liegen.
Was wolltest du gerade sagen? Das sprichst du jetzt und hier aus.
Mein Anspruch ist gering, das sieht man an meinem Mann.
So, ich trinke nochmal einen ganz, ganz, ganz tiefen Schluck. Um hier den Graben, nicht den Antipathiegraben ein bisschen zu bewässern.
Und dann kommen wir auch schon rein. Ingo, was haben wir gemacht Spannendes diesen Sommer?
Ich weiß nicht, was du gemacht hast.
Was war das Aufregendste?
Wir sind umgezogen in ein neues Haus.
Genau. Nach?
Nach Münster. Von Köln nach Münster gezogen.
Ja, fragt nicht.
Wir wohnen aber zumindest jetzt an einem Wald, wir haben ein kleines Flüsschen direkt nebenan und sowas, bisschen sowas wie unser eigenes kleines Gemäuer. Ich würde es nicht eine Burg nennen, aber zumindest so ein Bürglein könnte man es schon nennen.
Ja, genau, wir sind nach Münster gezogen, eigentlich wollte ich gar nicht mehr dazu sagen. Und dann habe ich natürlich gedacht, da muss ich mal schauen, was da so an Geistergeschichten und Legenden, was es da so gibt.
Du meinst also wirklich ganz lokal, jetzt reden wir hier von Spuk lokalkolorit. Also du hast dich mit Spuk im Münsterland befasst, ist das das, was du sagen willst?
Ja, das wollte ich sagen. Krass. Jawohl, ich habe mich mit Spuk im Münsterland befasst.
Und wie weit ist das weg, was du jetzt gleich mir auftischen willst, von da, wo wir jetzt gerade wohnen, hast du mal geguckt?
Ich habe drei Geschichten rausgesucht, weil es im Münsterland unfassbar viele Legenden über so Spukgestalten in irgendwelchen Hütten und Kirchen und aber so über das komplette Münsterland gibt. Ich bin nämlich auf das, und das muss ich jetzt halt nennen natürlich, auf das Buch von Katja Angenent, von Geistern, Gespenstern und Gruselgestalten, düstere Sagen und Legenden aus dem Münsterland. Das habe ich mir gekauft, das habe ich gelesen, dann habe ich noch so gegengegoogelt immer mal wieder.
Da ist das ganze Geld gelandet.
Da ist also das ganze Geld gelandet.
Investigativer
Journalismus. Deswegen nur Raufaser.
Ja, aber trotzdem ist es hier sehr, sehr, sehr schön. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Vielleicht aber auch gleich nicht mehr, wenn du mir jetzt Geistergeschichten auftischst, die möglicherweise belegen, dass wir auf einem Friedhof das Haus gebaut haben.
Selbstverständlich. Mein Onkel hat uns geholfen, das Haus zu renovieren und der hat hier gestrichen und auch schon geschlafen, als wir noch in Köln gewohnt haben. Und selbstverständlich habe ich Norbert gefragt, ob es spukt.
Was war seine Antwort?
Nein.
Ist Norbert denn spukaffin?
Ja.
Ja, dann sind wir einigermaßen safe. Ich hätte ansonsten gesagt,
habe ich mich wirklich safe gefühlt.
Ja, ich hätte sonst gesagt, also wir könnten zumindest mal probieren, wenn Thjörven, unsere Hündin, wenn die mal irgendwann nicht mehr ist, dann begraben wir die einfach hier im Garten und warten und dann gucken wir, ob sie vielleicht zurückkommt und anders ist.
Ich weiß nicht, ob unser Ort oder unser Garten der Ort ist, wo die Toten wandeln.
Manchmal ist der Tod besser. Komm, Mariella, erzähl mir was aus dem Münsterland.
Wir starten langsam. Wir starten mit so einer kleinen Geschichte aus der Münsterländer Heide, wo wir nie waren. Warum?
Ist eine gute Frage. Rieselfelder, da waren wir öfter. Münsterländer Heide, wüsste ich jetzt nicht mal, wo die ist.
Zum Beispiel in Rinkerode.
Ah ja.
So. Und in dieser Heide an Ringharode, da gibt es eine Legende und zwar über den Heidemann. Lustigerweise, wenn man Heidemann googelt, dann kommt man als erstes auf einen Artikel der Dülmener Zeitung und da war die Headline: Nackter Mann, 27, ging in Heide spazieren.
Das ist jetzt im Münsterland nicht weiter verwunderlich. Also das könnte halt jede WG-Party, das Ende jeder WG-Party sein. Und Heidemann klingt für mich ehrlicherweise nach einem Autohaus aus dem Münsterland.
Das klingt auf jeden Fall nach einem Münsterländer Namen, das finde ich auch. Die Legende vom Heidemann geht auf jeden Fall so. Also der Heidemann, der soll ein sehr großer Mann sein, der natürlich so einen weiten Mantel trägt. Und auf seinen Schuhen hat er eiserne Schnallen. Und er ist halt immer an stürmischen Abenden in der Heide rund um Münster und im Münsterland verteilt. Und geht halt nach Sonnenuntergang an stürmischen Abenden ein Mädchen durch die Heide spazieren. Dann kommt dieser Heidemann so angelaufen mit so ganz großen Schritten. Dann nimmt er das Mädchen auf seinen Arm, schlingt die so um seinen Mantel, wie ich das bei den Kindern auch mache, so. Und dann trägt er die durch die Heide. Ich weiß nicht genau, ob er sie dahin trägt, wo sie hinwollen. Oder ob er das einfach für sie bestimmt. Keine Ahnung. Er trägt sie auf jeden Fall durch die Heide. Dann lässt er sie runter. Dann gibt er ihnen noch einen Kuss auf den Mund. Und dann kommt dieses Mädchen sehr verängstigt zurecht nach Hause und am nächsten Morgen ist sie tot.
Also.
Das ist auf jeden Fall eine widerliche Geschichte, oder?
Ja, total. Also der
Heidemann auf mehreren Ebenen gruselig.
Der Heidemann ist auf jeden Fall, sagen wir, nicht gut gealtert, was seinen Habitus angeht, weil also das ist ja der Inbegriff von übergriffig, was der macht. Und da gibt es also diverse Storys, die halt alle ähnlich gehen. Und das heißt, man weiß das, weil diese Person geängstigt dann nach Hause gekommen ist und noch erzählt hat, der Heidemann hat mich über die Heide getragen in seinem Mantel, hat mir einen Kuss gegeben und am Tag drauf war dann diese Person tot.
Ja, wahrscheinlich. Also ich würde mal sagen, so bei der ersten wusste man das noch nicht, dass sie am nächsten Tag stirbt und dann die nächste, die nach Hause kam, da hatte man vielleicht dann schon so eine gewisse Ahnung.
In Ringerode. Also
es ist ja so eine kleine harmlose Geschichte, aber sind wir ehrlich, ich würde jetzt nicht mehr unbedingt abends durch die Münsteraner Heide laufen. Ich glaube, ich falle nicht mehr in die Kategorie Mädchen.
Doch.
Aber irgendwie möchte ich den auch nicht so vom Weiten vorbeilaufen sehen. Ich habe eine genaue Vorstellung, wie der aussieht.
Ja, aber dir ist doch so oft kalt. Ist doch vielleicht ganz schön, wenn du dich so in den Mantel zumindest dann mitnimmst.
Die Kinder lieben das auch immer, aber ich glaube, für mich wäre das ein bisschen viel.
Ist auf jeden Fall eine Art Uber-Taxi, was man sich nicht unbedingt gewünscht oder gerufen hat. Vielleicht gibt es das für sowas auch mittlerweile eine Heidemann-App oder so.
Es gibt
man sich
in
so
Münster kein Uber, Ingo. Es gibt kein Uber.
Ja, deswegen meine ich, aber man könnte ja eine Heidemann-App einführen.
Ich wollte es auch nur noch mal sagen, damit es alle wissen.
Ihr Weg durch die Münsterländer Heide. Und dann, weißt du, dann kannst du jemanden rufen und dann kommt der, packt dich in den Mantel. Gut, das mit dem Küssen, das muss nicht sein. Und am besten stirbt man auch am Tag drauf nicht.
Ich glaube die Geschichte aber nicht. Ich glaube, das ist natürlich wieder nur so eine Geschichte, damit junge Frauen nicht in diese Heide gehen. Aber ich finde sie trotzdem wirklich ekelhaft. Ich ließ mit dem Küssen und dann kommt er so angelaufen. Und
ich weiß nicht.
Und auch, dass die, warum tötet er nicht, warum muss er die dann noch so, das ist richtig widerlich. Ich kriege davon eine richtige Ekelgänsehaut.
Mea culpa, aber ich musste, als du ganz am Anfang diese Person so einfach nur so latent beschrieben hast, mit diesen Eisenschellen auf dem Fuß und so weiter und so fort, da musste ich halt an Till Lindemann von Rammstein denken. Ich weiß nicht, warum.
Ja, oder?
Sagst du, auch in so einem großen Mantel, weißt du, so wie der komische.
Und wie der dann so über.
Der schreitet.
Über die
Ja, es gibt ja so Leute, die gehen nicht, die schreiten nur und der schreitet.
Ja, aber so, weißt du, und egal wie schnell sie läuft, er ist immer schneller, auch wenn er seine Geschwindigkeit überhaupt nicht verändert.
Ja. Ja, das ist so ein bisschen hier wie der Slenderman, weißt du? Hat ja auch so ein bisschen was davon irgendwie. Nur halt.
Bisschen, übergriffig?
Ja, übergriffig und völkisch irgendwie. Ich weiß auch nicht genau. Ja, ach, der Heidemann. Nee, ich glaube das auch nicht so richtig. Also, und wenn, dann ist der gerade auf Welttour.
Die nächste Geschichte, die ich rausgesucht habe, die handelt von der St. Mauritz-Kirche.
Ah ja, guck.
So,
alles klar.
Ne? Da sind wir nah dran. Von der habe ich auch, und weißt du, wie die aussieht? Ansonsten habe ich ein Bild.
Ja, ich weiß, wie die aussieht, ja.
Und wusstest du, dass die St. Mauritskirche in Teilen der älteste erhaltene Sakralbau in Münster ist?
Jetzt weiß ich's.
Mhm. Stammt aus dem Jahr 1064.
Guck mal an.
Ja, so. Und es gibt eine Legende über die Kirche St. Mauritz. Nicht ganz klar, aus welchem Jahr. Aber dadurch, dass sie halt schon sehr, sehr alt ist, kann das auch schon eine sehr, sehr alte Legende sein. Mhm. Und auf jeden Fall besagt diese Legende, dass in der letzten Nacht des Jahres, also an Silvester, ein Pastor, das an seine Tür geklopft hat, dass eine Frau davor stand und den Pastor gebeten hat, zu ihrem Mann zu kommen, weil der im Sterben liegt und gerne die letzte heilige Kommunion hätte. Mhm. Sagt der Pastor, kein Ding, klar, mache ich, ich komme rum, zieht sich halt an und geht noch in oder will noch in die Sakristei gehen, um halt diese Hostie zu holen, die der Sterbende sich wünscht. Und dann sieht er von in der Kirche, dass da das Licht brennt und denkt so, hä, wie, oh, irgendwie vergessen, hat es irgendwer vergessen auszumachen, was ist da los? Und geht dann zur Tür, aber die Tür ist abgeschlossen, schließt sie dann auf und als er reingeht, ist die Kirche ziemlich gut besucht. Da sitzen relativ viele Leute aus seiner Gemeinde und beten und tun aber so, als sei er gar nicht da. Also keiner sieht ihn, keiner nimmt ihn wahr, ist so ein bisschen verwirrt und geht dann aber in die Sakristei, holt die Hostie und geht dann halt zu dem Mann, der im Sterben liegt und ist dann so, steht vor dem Mann und denkt, was ist los? Aber der war doch gerade dort, den hat er doch in der Kirche gesehen, wundert sich halt und versucht, fragt den Mann das auch, also warst du gerade nicht noch in der Kirche? Aber der ist schon, der kann nicht mehr antworten, er ist so auf seinen allerletzten Millimetern im Leben, kriegt dann noch seine Hostie und stirbt. Und dann über das Jahr verteilt, wir erinnern uns, es war Silvester, stirbt jeder in der Gemeinde, den der Pfarrer in der Kirche hat beten sehen an Silvester.
Ist auch ganz schön far-out die Geschichte, ne? Also bis hierhin finde ich es vornehmlich konfus. Ich würde zumindest Netflix nicht empfehlen, daraus eine Serie zu machen. Also das ist sehr,
Woher wusstest du, dass ich den Sketch nicht geschrieben habe, dass ich ihn ausgerechnet über die Geschichte?
Oh nein, nicht dein Ernst. Oh.
Ich erzähl erstmal weiter, okay?
Ja, bitte.
So, nächstes Jahr oder dann dieses Jahr Silvester hat der Pfarrer so eine Vorahnung, geht nachts wieder in die Kirche, guckt, ist wieder voll besetzt, wieder sitzen da Leute und beten. Pfarrer weiß aber diesmal Bescheid und geht dann über das Jahr verteilt zu den Leuten und warnt die halt vor und sagt, hier, du wirst dieses Jahr sterben, weil ich habe dich in der Kirche sitzen sehen. Und dadurch, dass das auch immer eintrifft, also bei jedem, zu dem der Pfarrer geht und sagt, du wirst sterben, glauben die Leute ihm auch irgendwann und sind ihm super dankbar und auch die Kirche ist ganz begeistert und findet das ganz toll, was der Pfarrer macht und dass er den Leuten ihren Tod voraussagt. Und das fand ich doch relativ erstaunlich, weil ich gedacht habe, das ist doch, also, das widerspricht doch komplett dem, was die Kirche so ist. Also, das ist, ich weiß nicht genau, aber es ist irgendwie, keine Ahnung, warum baumelt der nicht in einem Menschenkäfig auf dem Prinzipalmarkt?
Das ist eine gute Frage.
Da, wo die Ketzer hingehören.
Ja. Also das kommt mir auch, also mir kommt es wirklich von vorne bis hinten total konfus vor, alles irgendwie. Also das.
Vielleicht erzähle ich es auch nur zu konfus.
Nee, ich konnte der Sache schon folgen, aber ich finde das insgesamt einfach mega konfus.
Ich habe mir aber auf jeden Fall so viel Gedanken darüber gemacht, wie die Kirche sich das schön geredet hat, dass ich mein Inneres habe in Worten aus mir herausfließen lassen.
Ach, der. Ich hätte gedacht, dass die zweite Staffel vielleicht auskommt ohne, aber.
Nee, ich weiß, was ich mir auch noch überlegt habe, damit ich ja nicht, Angst. Damit nicht nur ich hier die ganze Arbeit mache. Du könntest immer über jeden Fall, den ich hier erzähle, einen Song schreiben. Und dann musst du den immer in der nächsten Folge quasi vortragen.
Ja, wie schade, dass ich kein Musiker bin. Also,
ja, super schade, sehr, sehr aber leid. Du kannst es ja trotzdem probieren. Du probierst es ja auch sonst immer.
Du bist heute nicht nett zu mir. Was habe ich diesen Sommer getan? Wir sind in ein neues Haus gezogen. Jetzt beschmutzt die schönen weißen Wände.
Du hast mich
nicht
verschleppt. So.
Gib dem Heidemann jetzt endlich was zum Lesen hier.
Der Heidemann-Geschichte, da sind wir durch.
Nee, ich bin
Heidemann, Lindemann, das stimmt. Das ja, liegt ne? Einfach so auf. Vielleicht ist es auch eine Zukunftsvoraussagung.
Vom Pastor.
Möglich. Aus der Kirche St. Mauritz. So, Beratung im Vatikan.
Toll.
Wer möchtest du sein, Josef oder der Papst?
Ja, ja. Ach, was weiß ich. Ich bin der Papst.
Okay, dann bist du auch der Erzähler, okay?
Mhm. Beratung im Vatikan. Vatikan, apostolischer Palast. Der ehrwürdige Kardinalsekretär Josef eilt herbei, um seiner Heiligkeit, dem Oberhaupt der Kirche, zu sprechen.
Eure Heiligkeit, die Gnade des Herrn sei mit euch. Ich komme mit betrüblichen Neuigkeiten. Die heilige römische katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergeberin der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben betreffend, befinden sich in einer misslichen Lage.
Das ewige Leben, so spricht man, sei von einem Übel befallen.
Zwar nicht das ewige Leben, wohl aber unsere heilige Kirche. Ich ließ mich in Eifer des Gefechts hinreißen.
Ich verstehe. So lasset hören. Welches Übel bedrängt unsere heilige katholische Kirche?
In der Stadt Münster ist ein Pastor, dem es vergönnt ist, dem Tod der Seinen zutreffend vorherzusagen.
Bannen wir. Das ist das Werk des Teufels. Wir müssen den gottlosen Mann aus seinen heiligen Amten entfernen und im Kloster zu ihm Büren im Verlies festsetzen. Vielleicht mit einem Nageleisen zur Buße. Ebenbüren muss sie jetzt rein, ne? Boah, ey.
Ingo, du zerst...
Oh, Verzeihung.
Bleib in der Rolle.
Nageleisen zur Buße.
Doch, eure Heiligkeit, die Gläubigen der Gemeinde zu Münster St. Mauritz sind ihrem Pastor hold. Ein Aufruhr könnte sich erheben und der Zorn der Münsteraner könnte mit Fackeln und Mistgambeln unsere heiligen Pforten heimsuchen.
Mein Seelenheil. In jenem Fall verkünde ich als Stellvertreter des Allmächtigen... Es ist ein Wunder widerfahren in Münster und der Herr selbst hat den frommen Priester gesegnet, dass er seine Herde umso sicherer ins Himmelreich geleite.
Doch dürfen wir so leichtfertig das göttliche Gesetz beugen?
Wir beugen nicht, wir stimmen ein. Es ist wie im Jahr 1414 zu Konstanz, als beschlossen ward, der Otter und der Biber seien hinfort Fische, wohlan sie im Wasser leben. Und solches eröffnet uns, jene Kreaturen während der heiligen Zeit des Fastens zu speisen. Der Allvater bleibt uns hold, sonst hätte er die Brüder zu solch einem Gedanken nicht verleitet.
Wahrlich, die Wege des Herrn sind unergründlich.
Eben. Nun sende gute Grüße nach Münster, verkündet dort das Wunder zu St. Mauritz, bestätigt vom Papst. Ende.
Es ist übrigens nicht wirklich vom Papst bestätigt, das alles habe ich mir ausgedacht. Der Rest der Geschichte stimmt.
Aber vielleicht ist es genau so, dass durch Beugungen von Menschen wie dir sowas halt immer ein ganz kleines bisschen einen draufgesetzt bekommt. Guck mal, du hast jetzt auch einfach im Grunde genommen für dich entschieden, ich bastel das noch so ein bisschen hinzu und lass das mal so ein bisschen einfach Word of Mouth weitergetragen werden. Irgendwann ist das Ganze vom Papst durchaus genehmigt und so weiter.
Du hast gerade die Gebrüder Grimm erfunden, Ingo.
Oder?
Ja.
Nee, aber ich glaube, vielleicht kommt daher auch der konfuse Faktor von dieser Geschichte. Irgendwie, dass da immer so ein ganz kleines bisschen was hinzugefügt worden ist. Und es war am Anfang wirklich was ganz einfach nachzuvollziehendes.
Es ging auf jeden Fall dann immer so weiter, ja. Über die Jahre hinweg. Irgendwann hat er dann auch in der Silvesternacht mal Kinder vermehrt da sitzen sehen und auch eigentlich Menschen, die er als jung und stark interpretiert hat oder gesehen hat. Und das war dann in dem Jahr als dann eine schwere Pandemie gab und eine schwere Seuche. Also entweder Pest oder spanische Grippe. Mhm. Keine Ahnung. Ja, und am Ende hat er sich dann selbst auch in der Silvesternacht da sitzen sehen. Ein Jahr später, am 30. Dezember, verstarb dann der Pastor von St. Mauritz.
Krass. Das erinnert mich an dieses Lieblingsbuch von mir, dieses Gruselbuch, weißt du, und jedem schlägt die Geisterstunde.
Steht da in der Ecke.
Ja, ganz genau. Das ist ja dieses Buch, das ist das erste Gruselbuch, was ich in meiner Kindheit gelesen habe. Da war ich, glaube ich, so, weiß ich nicht. Vielleicht 6 oder 7 oder so habe ich dieses Buch irgendwie bekommen, von einer Tante von uns oder so. Und das war dann auch so total gruselig bebildert. Und da gibt's nämlich so eine Story über so ein Kind, was sich nachts auf den Friedhof schleicht und da fliegt die ganze Zeit immer so eine große Totenkerze durch die Gegend. Der guckt dann in dieses Licht von dieser Kerze rein und ein paar Tage später stirbt er. Und da kommt dann hinterher heraus, dass er sich selbst gesehen hat und diese Totenkerze quasi in ihrem Schein immer die Person anzeigt, die als nächstes stirbt. So, daran erinnert mich das so ein bisschen.
Vielleicht können wir auch mal eine Geschichte aus dem Buch besprechen, wenn mir jemand im Internet sagt, dass die wahr ist.
Ich hab auch
ja, das ist mir genau so passiert mit der toten Kerze.
Ja, ich, hab,
ich war dabei, ich war die Kerze.
Ey, ob du es glaubst oder nicht, ich habe sogar zwischendurch mal überlegt, weil mich das so, das hat mich wirklich geängstigt als Kind und hat mich so nachhaltig beeindruckt. Und dieses Bild habe ich genau vor Augen.
Wie es auf dem Titel ist.
Nee. Auf dem Titel ist ein Reiter, so ein Skelettreiter mit so einer Lampe vor so einem Schloss. Und innen drin ist aber so in Schwarz-Weiß echt so eine, wie so eine Scherenschnitt-Schraffur, wenn man so will. Einfach so ein schwarz-weiß skizziertes Bild, wie dieser Junge so an so ein Grab sich presst und vor ihm diese Kerze ihn so anschreit, so nach dem Motto. Und das hatte ich echt mal überlegt, ob ich mir das tätowieren lasse früher. Voll geil. Die Geschichte aus St. Moritz, also da muss ich sagen, der Heidemann, der hat mich mehr gehabt. Also das jetzt hier ist also... Das ist mir alles ein bisschen zu konfus gewesen. Also dem weiß ich nicht.
Weiß ich nicht?
Nee. Also da muss ich wirklich sagen, das ist einfach irgendwie... Und warum sollte die Kirche das gutieren? Ernsthaft?
Ja, wegen den Ottern und den Bibern. Das ist wirklich so passiert. Ich habe so ein bisschen Fakten noch da reingebracht auf diesen Konzil in Konstanz, wo dann beschlossen wurde, dass Biber und Otter jetzt Fische sind, damit man nicht zur Fastenzeit essen darf. Die haben auch Spanferkel im Brunnen getaucht in ein Kloster. Ich habe da mehrere Sachen gefunden und die dann gesegnet als Karpfen.
Priester, immer das gleiche brutale Vorgehen.
Die Spanferkel waren natürlich schon tot, aber einfach nur, damit die Fleisch essen können.
Ja.
Während der Fastenzeit. Oder dann haben ein Mönch mal, sollte getestet werden, ob man Bier trinken darf. Und dann hat er irgendwie Bier verderben lassen und hat das dann, weiß ich nicht, dem Papst oder wem auch immer gegeben. Und der das halt probiert und fand es natürlich scheiße und hat gesagt, ja, so ein widerliches Gebräu, das wäre gerade recht für die Fastenzeit. Und so einen Scheiß haben die sich einfallen lassen.
Ja gut, bei Bier, das kann ich verstehen, dass man das gerne weiter trinken möchte. Das ist eine sehr schlaue Nummer, das würde ich auch so machen. Der ganze Rest, I'm not sold und ich grusel mich weiterhin nicht im Münsterland. Ich finde sie wirklich schön.
Weißt du, worüber die dritte Geschichte geht?
Jetzt bin ich gespannt.
Ich hab nicht aufgepasst. Ich hatte jetzt eigentlich YouTube abspielen müssen.
Oh, kommt jetzt eine Ebenbüren-Story oder was? Oh, es war so klar. Es war doch so klar.
Aber keine Sorge, hast die lahmste von allen.
Ja, wer weiß, vielleicht packt mich die aber am meisten, weil ich so die Surroundings so gut kenne.
Wirklich, Ingo, sag dir der Heideturm in Ibbenbüren was?
Der Heideturm?
Ja.
Wenn, dann ist das heutzutage wahrscheinlich nur noch so ein Ruinenmonument, oder?
Genau.
Mhm.
Weißt du, wo es ist?
Ich könnte es jetzt nicht so runterbeten.
Irgendwo am Aasee. Soll ich dir mal ein Bild zeigen?
Ja, zeig mir mal ein Bild vom Heideturm.
Mhm.
Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Ich hätte aber nicht sagen können, dass es am Aasee ist.
Also okay. Ich habe mir jetzt vorgestellt, dass es irgendwie da sein muss, wo der Beach ist.
Ja. Boah. Okay. Na gut, der Heideturm.
So, der Heideturm.
Ja.
Da kann man mal sehen, wie viel Bedeutung du als Ibbenbürener und damit als Vertreter deiner Stadt diesem Heideturm zumessen und noch nicht mal weißt, was das ist, weil das soll mal eine Burg gewesen sein.
Oh, ich kannte bis eben den Heidemann nicht mal.
Eine gar mächtige Burg zu Ibbenbüren.
Ja. So. Und? Stellst du das irgendwie in Frage, dass Ibbenbüren ein Bollwerk der Verteidigung sein könnte?
Also ich sag mal so, die Wassenberger Burg, ne, die steht noch, wird gehegt, gepflegt und alle wissen, dass sie da ist.
Weißt du noch, als wir da in Wassenberg zum mittelalterlich Spektakulum gegangen sind und Stockbrot gegessen haben und du irgendwann so einen ganz bekloppten Pappritterhelm aufhattest? So.
Wir waren da meinem kleinen Bruder, der Autist ist. So, und ich hoffe, du schämst dich jetzt, dass du dich darüber beschwert hast, dass wir mit ihm am Mittelaltermarkt waren, obwohl es sein Wunsch war.
Nein, darüber beschwere ich mich nicht, aber ungefähr so majestätisch, wie das war, wie du mit diesem Papphelm und Stockbrot in der Hand, also so viel Ritterlichkeit wohnt der Wassenberger Burg inne.
Nun ja, ich bin ja am Fuße einer Burg aufgewachsen, während du noch nicht mal weißt, wo eure Burgruine steht.
Ruinen sind, das sind Geschichten von gestern.
Also pass auf, hör dir die langweilige Ibbenbüren-Geschichte an.
Du färbst es direkt sofort so, das machst du doch nur, um Ibbenbüren zu dissen.
Also, da muss wohl die Burg eines Friesenkönigs gestanden haben. Und ein Ritter von eben diesem König verliebte sich in eine Grafentochter aus dem Geschlecht der Tecklenburger.
Ja. Das ist verständlich. Und die Tecklenburg, die ist ja quasi neben Ibbenbüren. Und das ist ja auch wirklich sehr, sehr gut erhalten. Da gibt es ja auch die Freilichtbühne und so weiter. Das ist auf dem Berg gelegen und so. Ja, die kennt man natürlich, klar.
Aber der Graf hatte natürlich, klar, sonst wäre es ja auch langweilig, Konkurrenz von einem anderen Ritter. Nennen wir mal den Ritter 1, weiß ich nicht, Hubert.
Mhm.
Und den anderen Ritter, fürchte Gott. So. Hubert war eher so der Typ schwarze Katze, während der Ritter Fürchtegott eher der Typ Golden Retriever war.
Ich bin gerade sehr, sehr glücklich, dass du nicht schwanger mit einem dritten Kind bist. Und dir, also weil die Namen, wenn das die ersten Namen sind, die dir so einfallen, Hubert und Fürchtegott, dann bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir keinen Nachwuchs kriegen.
Also. Ja, Hubert wegen dem langen Zehennagel. Ja, eben ja, okay. Den hatte ich noch so präsent.
Das musst du den Leuten jetzt aber auch erklären. Die Marielle hat sich irgendwann einfach überlegt, unseren Kindern, immer wenn denen so Fingernägel oder Fußnägel, wenn die so abstehen, also sprich, wenn die so eingerissen sind, ein bisschen abstehen, dass man die also abschneiden kann, dass man diese halt eben nicht Fußnagel oder sowas nennt, sondern Hubert. Und das haben die Kids wirklich so sehr übernommen, dass sie auch in der Kita dann immer zu den Erzieherinnen gegangen sind. Guck, ich habe einen Hubert. Und das hat dann immer für sehr, sehr, sehr schiefgelegte Köpfe gesorgt. Und bis zum heutigen Tage wird das durchgezogen. Also gut, Hubert, ja.
Ja, Hubert. Also, zwei Ritter verliebt in eine Grafentochter. Aus dem Geschlecht der Tecklenburger, einer eher böse, Hubert, einer eher hell, strahlend, lustig, fürchte Gott. So. Nicht weiter verwunderlich und auch nicht weiter überraschend, dass sich diese Grafentochter natürlich für Fürchtegott entschied, weil der viel freundlicher war als Hubert. Die Hochzeit fand statt, Hubert war nicht eingeladen, hat Hubert nicht so besonders erfreut. Und dann kam es zur Hochzeitsnacht. Und Hubert hatte aber einen Wächter bestochen, dass der ihn durchlässt, ist dann rein in die Burg, hat Fürchtegott und die Grafentochter ermordet und damit es nicht so auffällt, hat er die Burg angezündet. Deswegen ist sie auch nicht mehr da, ist also bis auf ihre Grundmauern, bis auf den Heideturm, den keiner in Ibbenbüren mehr kennt, niedergebrannt. Aber jedes Jahr am Hochzeitstag soll man in diesen Trümmern ein Jammern hören. Ich frage dann mal deine Mutter nach, ob die Geschichte kennt.
Das ist jetzt so die Geschichte, ja?
Ja, ich sag doch, es, ja.
Ich habe eben die ganze Zeit im Kopf gehabt, ich sehe in dein Herz, sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also, das ist in der Tat eine lame Geschichte, ne? Aber kann ja durchaus sein.
Ach so.
Ja, jetzt meine ich mal, das mit dem Jammern ist halt eher, weil man sich wahrscheinlich ein cooleres Ende erwartet hat. Weißt du? Da jammert man immer, wenn die Geschichte vorbei ist und denkt so, das war's jetzt? Oh.
Hm.
So.
Tja, das Münsterland, ne? Was? Ich kann auch nichts dafür, dass hier nicht mehr abgeht.
Oh, komm, ey. Dann komm doch beim nächsten Mal mit einer Gruselgeschichte aus Wassenberg. Ja, da kannst du dich mal auf die Suche begeben. Und dann können wir ja vielleicht mal Ibbenbüren gegen Wassenberg halten.
Mhm.
Ich finde es nämlich auch ganz gut, dass es in Ibbenbüren gar nicht so gruselig ist, weil es ist nämlich schön in Ibbenbüren. Mhm. Einfach schön.
Dann geh doch nach Ibbenbüren.
Bin ich ja schon fast. So.
Es ist wahr.
Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich möchte von dir Aufgabe für eine der nächsten Folgen, dass du losgehst und eine Wassenberg-Story findest.
Mhm.
Das.
Und ich möchte von dir für alle nächsten Folgen jetzt, dass du jedes Mal einen Song darüber schreibst.
Okay, ich nehme meinen Wunsch zurück, dann nimm du deinen auch zurück. So können wir verbleiben. So. Also, ja, aber es ist verrückt, ne? Dass so diese.
Meine Familie kommt ja auch gar nicht gebürtig aus Wassenberg. Das ist ja überhaupt gar nicht so wie bei dir, ja, dass sie da schon hunderte von Jahren leben.
Nun, mein Onkel Fürchtegott, der hat ja damals auf einem Schloss. Nee, was ich gerade sagen wollte, ist, dass ich es abgefahren finde, dass so wirklich Local Legends eigentlich immer super lame sind. Das sind irgendwie, da fehlt so ein bisschen der Glanz. Das ist halt, ist so ein bisschen wie so.
Ich glaube, wenn du dabei gewesen bist, ist nicht lame. Wenn ich der Heidemann über die Heide trägt, ist bestimmt nicht lame. Und, also, wenn der Pfarrer zu dir kommt und sagt, ich habe dich Silvester in der Kirche gesehen und du weißt schon, was mit deinem Nachbarn passiert ist, auch nicht so lame.
Fehlt trotzdem so ein bisschen der Glanz. Ist so ein bisschen so wie, also als würdest du Manta Manta gegen Magnolia halten, finde ich so, wenn man es jetzt mal so filmmäßig vergleicht.
Aber weißt du, Ingo, diesmal lag die Verantwortung bei uns beiden, diese Folge nicht lame zu machen, obwohl die Geschichten lame sind.
Ja, aber das haben wir doch gut hinbekommen.
Das weiß ich nicht. Ich mache nächste Woche lieber wieder eine super gruselige Geschichte.
Ich fand's ganz erbaulich. Ich bin zufrieden mit dem Münsterland, aber ich bin zufrieden, dass es hier auch nicht mehr spukt, als es sollte. Der Heidemann, den finde ich aber bis jetzt eigentlich noch am coolsten von den drei Geschichten. Einfach nur, weil das
weil es so eklig ist.
Ja, ja, und eine gute Art, andere Art der Fortbewegungsmittel. Also
das sagst du als Mann.
Ja. Liebe Mariela, ich bin dankbar, dass dass du mir das aufgetischt hast, bin froh, dass es nicht schlimmer ausgefallen ist und auch nicht näher an unserem Haus jetzt hier dran. Das heißt, ich kann eigentlich ganz gut schlafen gehen. Ich hoffe, die Leute draußen auch und freue mich wirklich auf das nächste Mal, wenn es dann wieder heißt Ghostbuster und dann...
Was?
Kommen denn dann wieder weltlichere, größere Themen, also über Internationales und so weiter. Also ein bisschen was mit Glanz.
Oh ja, Ingo, wir fahren in die Uckermark.
Stimmt das wirklich? Ich lasse das jetzt einfach als letzte Worte stehen. Mein Gott, war das ein Ende. Mein Gott, war es eine erste Folge aus der zweiten Staffel. Bitte bleiben Sie uns gewogen. Abonnieren Sie den ganzen Bums. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann doch bitte her mit.
Und erzählt mir eure Geschichten bitte auf Instagram.
Ja. Genau.
Alle her zu mir.
Genau. Wir brauchen immer guten Input, darüber lässt sich immer sprechen. Vielleicht habt ihr ja auch was Gruseliges im Münsterland erlebt. Jetzt so.
Oder in der Uckermark.
Oder in der Uckermark, ganz genau. In diesem Sinne, stay gruselig. Sagt man das so?
Aha.
Tschüss.
Alle sagen das. Tschüss.